Frage für euch: Musstet ihr in eurem Leben schon mal irgendwas tun, was ihr noch nie getan habt? Und was vielleicht auch ein bisschen unangenehm war? Ich habe vorher gerade gedacht, Kerstin hat, glaube ich, zum ersten Mal heute Cajon gespielt. Ich fand es toll. Und es war aber doch sicher so eine gewisse Überwindung, das zu tun, mal was zu tun, was man noch nie gemacht hat. Kennt ihr das? Irgendwas tun, wo man denkt, ich weiß nicht. Ich denke an eine Geschäftsreise in Brasilien. Wir waren zusammen und dann, weil ich so der Ehrengast war, wurde ich dann eingeladen für ein ganz tolles Abendessen. Und dann gab es so eine Vorspeise und ganz verschiedene so Töpfchen und man hat die so rumgereicht, Chips und Erdnüsse und alles Mögliche. Und eine Schüssel haben sie mir so besonders gegeben, gesagt, ich muss unbedingt probieren, das ist was ganz Tolles und was ganz Regionales. Ich habe es probiert, es war sehr salzig, so ein bisschen ungewöhnlich. Dann habe ich einen Fehler gemacht, indem ich gefragt habe, was das ist. Dann haben sie mir gesagt, das sind frittierte Insekten. Ich hätte lieber nicht gefragt, was das war. Dann hätte ich wahrscheinlich mehr Appetit gehabt. Nein. Manche Dinge tun wir, die sind gewöhnungsbedürftig. Da müssen wir uns so richtig überwinden. Manchmal ist es ganz tolle Erfahrung, wie es heute mit Kerstin, und anderes Mal ist es vielleicht auch schwierig. Und wir werden dazu heute einen Bibeltext lesen, der dazu etwas sagt. In meiner Branche, der Automobilbranche, gab es eine Werbung für den Autohersteller Opel. Ian hat ja mal für Opel gearbeitet, der kennt es sicher sehr gut. Es war eine der erfolgreichsten Werbekampagnen, die es jemals gab in dieser Szene, und die hieß Umparken im Kopf. Es war so die Werbekampagne von Opel, und das Ziel von dieser ganzen Kampagne war, aus so einer abangestaubten, so ein bisschen altmodischen Marke Opel, na, wir fährten schon Opel, irgendwas Hippes und was Neues zu machen. Es gab dann ganz viele so einzelne Werbungen, mir gefällt besonders die da unten rechts mit dem Physiker. Also es gab eine ganze Reihe von Werbungen, die alle aber so das Ziel hatten zu sagen, hey, denk doch nochmal nach, wie das eigentlich ist. Ich finde den Slogan auch gut, ist Opel noch so, wie Sie denken? Schauen Sie mal nach. Das war so die Werbekampagne, wirklich sehr erfolgreich für Opel. Umparken im Kopf. Und die Stoßrichtung war natürlich, dass man einen Opel-Autoschlüssel ganz stolz so auf den Tisch legt. Ich bin inzwischen auch ganz stolz auf der bis 15 Jahren alten Zafira, Superauto, ein Opel. Umparken im Kopf war diese Werbe. Dieser Werbeslogan, neu denken, nochmal neu gucken, schauen Sie doch mal nach. Nun fragt ihr euch, was hat das denn alles mit der Bibel zu tun? Und mit dem Bibeltext von heute Morgen, es hat damit zu tun, Dinge zu tun, die wir vielleicht noch nie gemacht haben, die wir vielleicht für unmöglich gedacht haben. Und ihr habt vielleicht Geschichten im Kopf, so für euch persönlich, wo ihr irgendwie so unerwartet Menschen begegnet seid, ganz komisch, ganz unerwartet, und es hat irgendwie alles verändert danach. Ihr habt Dinge getan, wo ihr vielleicht dachtet, nee, gar nicht. Und am Schluss war es wirklich richtig toll. Ich denke an einen Urlaub in Kroatien letztes Jahr mit der Schwester. Wie fast alle Fuchsen habe ich Höhenangst. Ich kann fast nicht irgendwo so einen Balkon runtergucken. Und dann wollten wir der Schwester irgendwas Schönes zeigen. Kroatien, südlich von Split, gibt so ein Glashufeisen, das über die Felsen rausragt, viele hundert Meter dann runtergeht. Wunderschöner Blick auch auf das Meer und diese ganze Umgebung dort. Und wir wollten ihr das zeigen. Und dann war schon die Fahrt da hoch, war so ein Erlebnis. Die Straße ungefähr ein Auto breit, aber es ist zwei Richtungen Verkehr. Und es geht natürlich so den Felsen runter. Man muss manchmal rückwärts fahren, damit die anderen überhaupt vorbeikommen. Also abenteuerlich. Und dann ist man oben und dann guckt man, wenn man es will, da durch diesen Glasboden. Es war für mich wirklich eine riesige Überwindung. Natürlich weiß ich, dass das wahrscheinlich mich, also so theoretisch, mich genauso trägt wie die anderen Tausenden, die vor mir da drauf waren. Aber das ist ja nur verstandesmäßig. Wenn ich dann runtergucke, ich muss mich richtig überwinden. Aber wenn ich jetzt heute von diesem Urlaub denke und so nachdenke, was war, also dieses Hufeisen war schon cool. Ich musste mich da richtig überwinden, meine Höhenangst irgendwie so überwinden, wie so neu Denken im Kopf. Nochmal, was hat es so mit dem Bibeltext zu tun, mit dem, was wir jetzt heute aus der Bibel lesen werden? Es geht heute in diesem Text um Grenzüberschreitungen, um nochmal Neudenken, um Umdenken und Umparken im Kopf. Wir sind ja in einer losen Reihe durch die Apostelgeschichte und wir haben schon verschiedene Stationen gehabt. Das letzte Mal, direkt vor den Sommerferien, ging es um Paulus, der damals noch Saulus hieß. Und das Thema da war seine Umkehr. Die, die da waren, erinnern sich vielleicht, die vollkommene Umkehr von Saulus, von dem eigentlich Verfolger der Gemeinde, ganz grausamen Verfolger, zu einem Verfechter von Gottes Sache und von einem Verfechter der Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist. Völlig neu geworden durch diese Erfahrung auf dem Weg nach Damaskus. Und wir lernen dann schon gleich in dieser Geschichte kennen, dass es zwei neue Dinge gibt. Das eine ist die Tatsache der Verfolgung. Und wir werden das heute gleich sehen. Saulus, Paulus, wenn er sich zum Verfechter und zum Prediger von Gottes Sache macht, erlebt er genau das, was er früher selber gemacht hat, nämlich die Christen zu verfolgen. Und zum Zweiten sehen wir heute an verschiedensten Stellen diese Grenzüberschreitungen, dieses Neuparken im Hirn, dieses Neudenken und Grenzen überschreiten. Das Neue war, ich sage schon mal gleich zu Beginn, das Neue war, Menschen müssen nicht unbedingt Juden sein, um Christen werden zu können. Wir sagen das so einfach und für uns ist es ja völlig logisch, warum auch, warum sollte ich Jude werden, ich folge doch Jesus nach. Für die damalige Zeit ein Riesenthema und ein Thema, das uns heute beschäftigen wird. Aber jetzt mal der Reihe nach. Wir sind jetzt also in dieser Phase der ersten Christen nach Jesu Tod, nach Jesu Auferstehung. Die ersten Christen finden sich zusammen. Paulus haben wir schon kennengelernt, der Verfolger der Gemeinde kehrt um, kämpft für die Gemeinde. Und die Gemeinde, die Christen, die Gemeinschaft derjenigen, die Jesus nachfolgen, breitet sich langsam aus, weitet sich langsam in die Welt aus. Und da sind wir an diesem spannenden Moment. Wie ging das eigentlich? Es war ja sehr lokal nur in dem, was wir heute Palästina oder Israel nennen würden. In dieser Gegend war es und ist es auf einmal ausgebreitet. Wie lief denn das? Wie ist das gegangen? Und in dieser faszinierenden Phase, die wir heute anschauen, kommen so verschiedene Personen wie so auf die Bühne. Den einen haben wir schon kennengelernt, das ist der Paulus, früher Saulus. Und heute kommt ein zweiter Mann, der heißt Barnabas. Wir wissen eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel von ihm. Er taucht an drei Stellen einmal auf und heute ist eine dieser Stellen, wo dieser Barnabas auftaucht. Wir hatten schon mal einmal ihn gesehen, das war damals beim Verkaufen des Landes. Er war der Erste, der sein Land verkauft hat und das Geld den Christen in Jerusalem zur Verfügung gestellt hat. Heute sein zweiter Auftritt und der dritte, ein interessanter Auftritt später noch einmal, als er eine Art Friedensstifter zwischen Paulus und einem, mit dem er sich nicht so gut vertragen hat, auftritt. Was ist passiert? Apostelgeschichte 9, Vers 23. Längere Zeit verging, in der sich Paulus, und es war wahrscheinlich diese längere Zeit, als er nach Arabien ging, in Galater 1 spricht er davon, als längere Zeit verging und schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Das heißt, er, der selber die Christen verfolgt hat, erlebt jetzt, dass man ihn verfolgt. Paulus bekommt diesen Gegenwind und er merkt, er hört davon, dass das passiert. Und wenn ihr mal Apostelgeschichte 9 aufschlagt, wir werden heute immer wieder so Verse daraus nehmen, dann seht ihr in Vers 25, dass die Jünger gesagt haben, okay, du musst gehen. Sie haben die Tore bewacht die ganze Zeit, Tag und Nacht. Und seine Anhänger haben ihn dann durch ein Loch in der Mauer in einem Korb heruntergelassen. Paulus flieht. Ich fasse jetzt die nächsten Verse aus der Bibel etwas zusammen. Paulus gelingt also die Flucht. Sie wollten ihn zwar umbringen, aber es gelingt ihm die Flucht. und er kommt nach Jerusalem. Er flieht nach Jerusalem von Damaskus, südlich nach Jerusalem. Und dort begegnet er nun den Christen, denen, die er vorher vehement verfolgt hat. Und Paulus hätte vermutlich nie Fuß fassen können unter seinen früheren Feinden sozusagen, denen, die er verfolgt hat, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, nämlich genau diesen Barnabas. Barnabas war in der Kirche damals, in der Gemeinde in Jerusalem bekannt. Man hat ihn respektiert, er war angesehen und er war irgendwie jemand, der so einen Riecher hatte für solche Situationen. Man nennt ihn manchmal wie so den Brückenbauer. Er war einer, der so die Brücken zwischen Menschen gebaut hat. Und wir lesen das jetzt in Apostelgeschichte 9, Vers 27. Da heißt es, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, aber ihr könnt auch gerne die Luther lesen. Da kam Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn, also Paulus, der inzwischen eben zum Verfechter von der Sache Jesu geworden ist, der zurückkam nach Jerusalem und die Leute in Jerusalem gesagt haben, du liebe Zeit, er ist unser größter Feind. Der war doch bisher unterwegs, uns zu töten. Und dann kommt der Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus, also nach seiner Bekehrung im Namen Jesu, aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem außen ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Ich finde diesen Barnabas beachtlich. Also da ist Paulus, vor dem wir wahrscheinlich auch Angst gehabt hätten. Überlegt euch, so ein wirklicher Christenhasser, der taucht auf einmal da auf unserer Türe auf und wir sagen, bloß nicht die Person. Und Barnabas steht ein und er erzählt, wir haben es hier gerade gelesen, von dem, was er über Paulus wusste. Wenn wir jetzt an unsere Gemeinde denken oder auch an uns persönlich, ich finde es super, dass wir solche Menschen, solche Barnabasse haben. Barnabasinnen auch. Vielleicht sind es so ein bisschen die risikofreudigeren Menschen. Menschen, die mit diesem Umparken im Kopf nicht ganz so viel Schwierigkeiten haben wie andere. Vielleicht sind seelsorgerliche Typen, die ein Gespür haben. Irgendwie der Barnabas hat es gespürt, dass da mit dem Saulus etwas komplett Neues passiert ist. Und er hatte diese Angst nicht, die seine Geschwister alle hatten. Vielleicht fiel es Barnabas irgendwie leichter, so über diese Grenze zu springen, dieses Umparken im Kopf für sich selber zu machen. Vielleicht war sein Herz irgendwie besonders weit. Er hat diesen Paulus, Saulus verstanden und hat es dann auch verstanden, seine Position in der Gemeinde auszunutzen oder zu benutzen, damit er das den anderen erklärt. Und es heißt ja hier in Vers 28, Saulus ging dann rein und raus. Er war Teil von dieser Gemeinde. Vielleicht bist du so ein Mensch, oder vielleicht kennst du so einen Menschen. Lasst uns gegenseitig ermutigen, solche Barnabasse und Barnabasinnen zu sein, unsere Begabung einzusetzen für die Sache Gottes. Wir hören später im Lauf der Apostelgeschichte viel mehr von Paulus als von diesem Barnabas. Er kommt, wie gesagt, noch einmal kurz auf, aber eigentlich geht es viel mehr um Paulus als um Barnabas. Aber wenn Barnabas diesen Einsatz verpasst hätte, dann wäre die Weltgeschichte und die Geschichte der Christenheit wahrscheinlich sehr, sehr anders verlaufen. Es ist ein Segen, solche Menschen zu haben und ich bin dankbar, dass wir auch in unserer Gemeinde solche Menschen, solche Brückenbauer-Menschen haben. Es ist unersetzlich. Nutzt eure Begabung, setzt sie ein zum Segen für die Gemeinde. Und dann blitzt in diesem Text, in Apostelgeschichte 9 und 10, immer wieder so eine Facette heraus, die nachher noch viel stärker und klarer zum Ausdruck kommt, nämlich, dass nun etwas vollkommen Neues beginnt. Nämlich, dass die Gemeinde Jesu über den Rahmen des jüdischen Volkes hinausgeht. Und da lesen wir schon in Vers 29, von Paulus, er unterhielt sich mit den Juden, die aus griechischsprachigen Ländern waren, Hellenisten, und führte lange Streitgespräche mit ihnen, nämlich im Sinne von Er erzählte ihnen, wer Jesus ist. Doch statt sich überzeugen zu lassen, versuchten sie, ihn umzubringen. Hier kommt wieder diese Verfolgung gegen Paulus auch zum Ausdruck. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, hier beginnt schon ein bisschen Umparken im Kopf. Paulus, ein Jude, der aber auch griechische Wurzeln hatte, versteht, es geht um mehr als nur Jerusalem und nur wir Juden. Hier sind es noch Juden, aber es sind die Griechisch Sprechenden. Es sind praktisch die ausländischen Juden, die er dort getroffen hat. Und er spricht mit ihnen über Jesus. Und wenn wir die Apostelgeschichte jetzt mal lesen mit der Frage, Mensch, wie ging denn das mit dem Ausbreiten des Evangeliums? Wie ging denn das, dass das sich ausgebreitet hat und Christentum nun nicht mehr irgendwie regional so ganz eng ist, sondern dass Menschen weltweit Jesus kennen? Das war ein wichtiger kleiner Schritt, dass Paulus hier umgeparkt hatte im Kopf und diesen Schritt zu den Griechischstämmigen ging. Wir lesen nachher gleich noch, es ging dann noch viel weiter. Und nun, wenn wir in Kapitel 9 sind und die Kamera war jetzt so auf Paulus und Saulus, dann ist es wie wenn so im Film die Kamera schwenkt und jetzt geht's auf den Petrus. Die nächste Szene, die wir anschauen, ist jetzt also nicht mehr Paulus. Paulus, sagt uns die Bibel, ging nach Tarsus, das war so seine Heimatstadt, heutige Türkei, südliche Ende der Türkei, ging er hin und zunächst mal war er dort und jetzt schwenkt die Kamera und jetzt reden wir von Petrus, nicht von Paulus. Jetzt kommt also Petrus. Petrus reist auch viel durchs Land. Und unser Bibeltext sagt, dass er nach Lydda kam, eine Stadt ungefähr auf halbem Weg zwischen Jerusalem und dem Meer, so mittendrin. Und in dieser Stadt Lydda fokussiert es die Kamera auf einen Mann, den ihr vielleicht kaum kennt. Der Mann heißt Aeneas. Schon mal gehört? Aeneas, Bibelwisser, Kenner, Leser, kennen den Mann, vielleicht haben Sie schon mal von ihm gelesen, er ist nicht wirklich bekannt. Es heißt von ihm in dem Kapitel 9, Vers 33, dass er gelähmt war und 8 Jahre lang schon ans Bett gebunden war. Und dann schenkt Gott durch Petrus eine Heilung von diesem Aeneas. Und dann heißt es in Vers 35, alle Bewohner von Lydda, das ist diese Stadt, wo der gewohnt hat, und von der Scharon-Ebene sahen den Geheilten, da wandten sich die Herzen dem Herrn zu und sie glaubten an ihn. Ich muss wieder an den Bambus denken. Dieser Mann war gelähmt 8 Jahre lang. In der damaligen Zeit kein Spaß, es gab keine Rollstühle, es gab keine Krücken. Er war ans Bett gefesselt, sagt der Text. Gott kommt und heilt ihn. Und das Ergebnis ist ja faszinierend. Erinnert euch, wir sind dabei zu sehen, wie ging denn das? Wie ging das weiter? Und auf einmal heißt es hier, eine ganze Gegend, dieses ganze Tal, diese Ebene, diese Scharon-Ebene, in der diese Stadt liegt, glaubte an Jesus. Durch diesen einen Mann, Aeneas, der geheilt wurde. Ich kann mir vorstellen, der Aeneas hat nicht davon geträumt, dass sein Name mal irgendwo in der Bibel auftaucht. Ich glaube, er war wahrscheinlich durch seine Behinderung so geprägt, dass er dachte, das war's. Ich kann ja kaum etwas beitragen. Aber er war ein kleines Schlüsselelement, in dem das die Botschaft weiterging. Vielleicht denkst du auch, was kann ich denn schon tun? Ich bin vielleicht, sagen manche, eher eine Last, als dass ich helfen kann, so wie dieser Aeneas. Manuela hat vorher von Gebrochenheit gesprochen, von Versagen, von schwierigen Situationen, in denen wir sind. Der Aeneas war ein wichtiger Teil in dem, dass die Botschaft weiterging. Der Bambus, manchmal gestutzt, manchmal beschnitten, aber wird zum Segen für die Felder drumherum. In der nächsten Etappe, ein kleines Stückchen weiter nach Norden und jetzt direkt an der Küste, kommt der Petrus nun nach Joppe, eine Stadt direkt am Mittelmeer. Und dort treffen wir eine Dame, sie heißt Tabitha. Von ihr berichtet uns der Text, dass sie auch eine Nachfolgerin von Jesus war und dass sie Näherin war. Und der Text sagt, dass sie für die Bedürftigen Mäntel und Kleider genäht hat. In Vers 36 und 39 wird uns das gesagt. Sie wurde nun krank, diese Näherin, die den Armen und Bedürftigen geholfen hat. Sie wird krank und sie stirbt. Und das ganze Dorf trauert. Und in Vers 39 ist dann die Aussage, viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote, die Tabitha, die gestorben ist. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel, also die Dinge, die diese Frau für sie genäht hatte. Das alles hat Dorcas, ist ein anderer Name für Tabitha in Griechisch, das ist das, was Tabitha oder Dorcas gemacht hat, als sie noch unter uns war. Die Geschichte geht weiter. Petrus erweckt diese Tabitha oder Dorcas zum Leben. Und ganz ähnlich wie vorher bei diesem Aeneas endet die Geschichte dann so, dass es in Vers 42 heißt, die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt. Erinnert euch, wir sind an der Frage, wie ging denn das weiter? Hier ist das Wort verbreiten, es ging weiter, verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Die Tabitha hat genäht. Sie war keine Predigerin, sie war keine bekannte Frau, sie war nicht irgendwas Großes und Etepetete. Sie hat für die Bedürftigen genäht. Und sie wurde zum Segen für viele Menschen, sodass bei ihrem Tod die Leute alle geweint haben, gesagt haben, und das sind noch die Kleider, die sie uns genäht hat. Eine einfachere Schneiderin in diesem Dorf Joppe. Und sie wird wichtig in dem, dass das Evangelium auch in dieser Gegend ausgebreitet wird. Oksana von der Ukraine hier bei uns, sie ist auch Näherin und sie näht für andere Geflüchtete. Vielleicht bist du keine Näherin, vielleicht machst du Kaffee in der Gemeinde oder du bereitest und hilfst mit dem Kids-Treff. Du guckst, dass dieses Haus schön ist und auch warm. Es sind nicht nur immer die Billy Grahams und Ulrich Parzanis dieser Welt, die wichtig sind, damit das Evangelium weitergehen kann. Tabithas Treue, ganz in der Stille, im Nähen, im Helfen von Bedürftigen, hat so großes Aufsehen in diesem Dorf irgendwie auf sich gezogen, dass ihr Tod und dann auch diese Tatsache, dass sie wieder leben konnte, das ganze Dorf verändert hat. Und auch dieses Dorf Joppe, heißt es hier, viele sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich finde es so schön in diesem Text, wo es darum geht, wie breitet sich Evangelium aus, wie Gott so die einzelnen Menschen benutzt. Einen Aeneas, der gelähmt ist, eine Tabitha, die eine einfache Näherin war und die sogar gestorben ist, also wirklich im Sinne des Bambus und Schneiden, eine schwere Erfahrung mitmachen musste und krank war davor und ihr Tod und ihre Krankheit wurde zum Segen für diese ganze Gegend. Wenn wir weiterschauen, Mensch, wie ging das denn noch? Also was kam denn da noch? Und wir beim Thema Umparken im Kopf sind, dann kommt jetzt eigentlich die Hammergeschichte. Jetzt kommt ein römischer Feldherr, ein Offizier auf die Bühne. Nun, Petrus kannte ja die Römer. Römer hatten diese ganze Gegend ja unterjocht, sie hatten sie unterdrückt und ausgebeutet und sie waren verhasst. Petrus ist den Römern begegnet schon früher, als er Fischer war. Es war kein Spaß mit diesen Römern, sie waren grausam, waren rücksichtslos, sie waren brutal. Und in Caesarea, das ist nochmal ein bisschen weiter nördlich als von Jerusalem, an die Küste zu Joppe und dann noch mal ein bisschen weiter nach Norden ist Caesarea. Und dort lebt ein solcher römischer Offizier. Und wer im Schulunterricht ein bisschen aufgepasst hat, in Geschichte, Erik, oder vielleicht auch Asterix und Obelix gelesen hat, der weiß ein bisschen so die Römer. Die spinnen ja immer die Römer. Und die sind grausam. Die sind nicht nur dumm, wie sie bei Asterix so ein bisschen sind, sondern es war wirklich eine üble Herrschaft der Römer über dieses Gebiet damals. Und so ein Römer ist er nun. Allerdings, sagt die Bibel, er war nicht so ein ganz normaler Römer, sondern in Kapitel 10, Vers 2 steht, dass er ein frommer Mann war, dass er an den Gott Israels glaubte. Und sein Glaube, wird hier geschrieben, hat so konkrete Auswirkungen, dass auch er, ähnlich wie die Tabitha, den Bedürftigen hilft. Er hat Spenden gegeben an die bedürftigen Juden. Das ist eigentlich schon verrückt. Also er unterdrückt die Juden als Römer und dann spendet er diesem Volk, dass die Bedürftigen Geld haben. Das heißt, es muss ihm irgendwie fast wie wehgetan haben, was diese Römer diesem Volk angetan haben. Und nun kommt die Geschichte, manche von euch kennen sie vielleicht, aber ich finde die so spannend. Da sind jetzt also zwei Männer, die sind 50 Kilometer auseinander. Da ist dieser römische Offizier in Caesarea, ein Römer, der eigentlich mit Glauben überhaupt nichts zu tun hat. Er hat an die Götter der Römer geglaubt, eigentlich, aber er war fasziniert von dem Glauben der Juden. Das heißt, er hat Respekt gehabt dafür. Das ist der römische Offizier und 50 Kilometer entfernt davon ist Petrus. Der Jude, der gläubige Jude, der Nachfolger von Jesus, der unterwegs war, um von Jesus zu erzählen. Und nun kommt die Choreografie, wie Jesus diese beiden Männer, diesen römischen Soldaten und den Petrus, den gläubigen Juden, zusammenbringt. Super spannend. Apostelgeschichte 10, 9 bis 13. Und um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten von Cornelius waren unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach. Was passiert ist, ist, der Cornelius, dieser römische Offizier, hatte eine Vision. Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, schick Leute zu diesem Petrus, hol den. Ja, der Römer soll ein Juden und dann auch ein Fischer und nichts Gelehrtes und so. Was soll denn das? Gott hat gesagt, geh, schick deine Leute und hol den Petrus. Der Cornelius hört Gottes Stimme und die Bibel sagt auch, er hört sogar auf Gottes Stimme, also gehorcht und schickt tatsächlich einen gläubigen Diener und einige Soldaten und möchte diesen Petrus holen. Diese Diener sind nun unterwegs, das ist Vers 9, und gerade als die zum Haus von diesem Petrus kommen, passiert Vers 10. Nach einiger Zeit wurde er, des Petrus, hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, er hat schon Hunger, hat schon ein bisschen so, und da wird er noch gekocht und jetzt hat er eine Vision. Vers 10 und 11, der Himmel, er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, jetzt sind wir wieder bei meinen gefrittierten Insekten, aller Art, Vierfüßler, Reptilien und Vögel. Nun hört er eine Stimme, auf Petrus, schlachte und iss. Das wiederholt sich dreimal. Dieses Bild, dieses Tuchs, da sind Tiere drauf, die Juden nicht essen durften. Also was war offensichtlich verboten, es war Sünde, das zu tun. Und Gott fordert den Petrus auf, schlachte und iss. Also wir reden von Umparken im Kopf. Da beginnt irgendwas ganz Neues. Gott fordert hier nicht nur, sondern er fordert so richtig heraus. Solche Tiere zu essen war einfach undenkbar. Und es war nicht nur undenkbar, sondern es war richtig Sünde. Also es war gegen Gottes Gebote, das zu tun. Und deshalb ist für mich die Reaktion von dem Petrus auch gar nicht erstaunlich, dass er sagt, du spinnst doch Gott. Er sagt es nicht, aber im Prinzip, geht doch nicht. Also ich kann doch so etwas nicht essen, das geht doch gar nicht, das werde ich nie tun. Es war für Petrus nicht nur eklig oder vielleicht ungewöhnlich, sondern richtig sündhaft. Es war kaum auszuhalten, so etwas zu essen, also es ist undenkbar. Für Petrus also wirklich so eine richtige Herausforderung. Ich habe es bewusst als zwei Worte geschrieben, herausfordern, rausholen. Und nun mag ich den Petrus in dieser Geschichte, weil er es überhaupt nicht kapiert. In Vers 17 heißt dann, während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen schon die Männer, die Cornelius geschickt hatte. Also Petrus hat keinen Plan. Er hat dieses Tuch gesehen dreimal. Gott sagt, iss. Er sagt, es geht doch nicht, das kann ich doch gar nicht. Und er rätselt, was das alles zu bedeuten hat. Will ihn Gott hier zur Sünde verführen? Was haben die ganzen Bilder zu bedeuten? Und ich mag Petrus, weil es uns manchmal auch so geht, wenn es um diese Überschreitungen von Grenzen, um Neues und um so eine Art Umparken im Kopf geht. Manchmal kommen wir da an unsere Grenzen und wir sind wie Petrus, wir rätseln. Ochs am Berg und jetzt? Also wir kennen eigentlich gar keine Lösung. Umbrüche in unserem Leben, auch in der Gemeinde, wir brauchen Gott. Wir verstehen vielleicht die Welt gar nicht mehr. Es macht irgendwie gar keinen so richtigen Sinn mehr, genauso wie bei Petrus hier. Und als nun diese Diener unten am Haus stehen, das sagt Gott noch einmal in Vers 19, geh und folge ihnen, also diesen Dienern. Es passt schon, sagt Gott. Ich habe die geschickt, geh mit denen zu dem römischen Feldherr, zu dem römischen Offizier. Ein Jude hatte keine Tischgemeinschaft mit Heiden. Es ging einfach nicht. Es war gegen alles, was sie gelernt und gewohnt waren. Aber Gott sagt, geh zu diesem Römer. Ich habe ihn geschickt. Und es ist so, wie wenn Gott langsam das Herz von diesem Petrus öffnet. Es ist im Text übrigens auch gesagt, dass er in dem Haus eines Gerbers wohnte. Nun, Gerber waren ja die, die aus Tierhäuten Leder machten. Und um mit Tierhäuten zu hantieren, muss man mit toten Tieren hantieren, was ja auch ein absolutes No-Go war für einen Juden. Das heißt, Petrus ging schon so ein kleines Stück, er war schon bei diesem Gerber, der mit toten Tieren handelte. Und nun kommt auch noch dieses Tuch mit den aller möglichen Grabbelzeugs. Und jetzt geht er zu diesem römischen Offizier. Er merkt vielleicht ein bisschen dieses Umparken im Kopf. Ganz neues Angehen, ganz neues Wagen. Petrus geht mit. Und dann heißt es in Vers 27, und während er sich mit Cornelius unterhielt, er ging also hin, hat ihn getroffen, betrat er das Haus. Überrascht sah er, wie viele Leute sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagt er, also Petrus zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber, ich habe umgeparkt im Kopf, sagt Petrus, aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig und unreichend bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. So langsam dämmert es dem Petrus, was das mit dem Tuch auf sich hatte. Warum er diese Vision dreimal hatte und was Gott ihm damit sagen wollte. Gott wollte ihm damit sagen, man muss nicht Jude werden, um Christ werden zu können. Es gab ja zwei Irrtümer zur Zeit damals in dem Judentum. Die einen sagten, Heiden können gar nicht an Jesus glauben, weil sie sind ja keine Juden. Und die anderen sagten, sie können vielleicht schon glauben, aber da müssen sie zuerst mal Juden werden. Und dann als gewordene Juden kann man auch Jesus nachfolgen. Und Petrus beginnt zu verstehen, das stimmt ja gar nicht. Der fromme Petrus hat wirklich umgeparkt. Und wir sagen das so locker und lässig und so in einer halben Stunde sind wir das so durch und haben das gelesen. Aber was es für Petrus bedeutete, zu sagen, ich nehme es an, ich glaube es, dass Menschen auch außerhalb des jüdischen Glaubens zu Jesus kommen können. Ich glaube, wir können es uns gar nicht vorstellen. Wir können diese Szene eigentlich gar nicht überbetonen. Es ist so wichtig. Und ich finde das so spannend, wie wenn ihr jetzt mal auf der linken Seite schaut, diese Namen, wie Jesus und Gott zum Ausbreiten seines Evangeliums diese verschiedenen Menschen benutzt. Da ist der Barnabas, dieser Brückenbauer. Da ist der Aeneas, der krank war, der behindert war und der geheilt wurde. Da ist die Tabitha, die Näherin war und die gestorben ist und durch sie ein großer Teil dieses Gebiets zu Jesus gefunden hat. Da ist Cornelius, dieser römische Offizier, der Petrus brauchte, um überhaupt von Jesus zu verstehen. Und Petrus brauchte diesen Cornelius, um umparken zu können im Kopf. Die Geschichte hat ein Happy End. Petrus, ihr könnt es mal lesen in Kapitel 10 der Apostelgeschichte zu Hause. Petrus erklärt ihnen von Jesus, diesem Cornelius, und ganz viele Leute, die bei ihm waren, sagen, das glauben wir, das möchten wir annehmen. Und es kommt zu einem großen Taufgottesdienst. Und das ist eigentlich die Geburt der Gemeinde über den jüdischen Kontext hinaus. Uns als ETG in Ludwigsburg gibt es, weil das passiert ist. Weil der Schritt gemacht wurde, weil Petrus umgeparkt hat im Kopf und gesagt hat, ich verstehe, ich muss nicht Jude werden, um Jesus nachzufolgen. Petrus hat sich wirklich herausfordern lassen, herausholen lassen, hat umgeparkt im Kopf. Wenn wir an uns denken, an unsere Gemeinde, an unser persönliches Leben, lassen wir uns herausfordern von Jesus und von Gott, nochmal neu zu denken. Manche Dinge vielleicht zu hinterfragen. Manchmal machen wir Gott viel kleiner, als er in Wirklichkeit eigentlich ist. Wir denken immer, es muss so sein, wie es mir gefällt und wie wir es vielleicht auch schon immer hatten. Ob Gottesdienst, ob Gemeinde. Und vielleicht ist manchmal Umparken im Kopf notwendig, ganz neu zu denken, wie bei diesem Petrus. Vielleicht müssen wir auch die Formen und Dinge, die wir in der Gemeinde tun, immer wieder neu hinterfragen, weil die Welt um uns herum sich ja auch immer wieder verändert. Und wir sind dabei ja in guter Gesellschaft. Abraham, Altes Testament, aufgebrochen in eine unsichere Zukunft. Mose, aufgebrochen zum Pharao, du liebe Zeit. Olaf Scholz, muss ich hingehen und ihm irgendwas sagen. Elia wurde versorgt von einer heidnischen Frau. Jesus und seine Jünger gehen nach Samarien, Gebiet, wo man normalerweise als Jude nie hinging. Zöllner, Sünder, Aussätzige, Prostituierte. Jesus hat diesen Schritt gemacht. Jesus hat diese Grenzen überschritten. Jesus ging diesen Weg. Es ist ein Zitat von Henry Ford überliefert. Der soll gesagt haben, wer immer tut, was er schon kann, wird immer der sein, der er schon ist. Ich finde das interessant. Wer immer, ich sage mal, nur tut, was er schon kann, wird immer der sein und bleiben, der er schon ist. Wir möchten in der nächsten Zeit auch als Gemeinde immer wieder darüber nachdenken, welche Schritte über die Grenze sind notwendig. Wo müssen wir umparken im Kopf? Wo müssen wir Neues anpacken? Wo sind neue Dinge nötig? Und wir möchten das auch ganz persönlich tun. Wir werden jetzt ja Abendmahl feiern. Und es ist ein Symbol, dass Jesus Christus gestorben ist, auferstanden ist und unser persönlicher Erlöser geworden ist. Das Abendmahl versinnbildlicht in diesem Symbol von Saft, das Blut von Jesu, das für uns vergossen wurde, das Brot, der Leib, der gebrochen wurde. Und ich möchte euch bitten, diese Zeit auch als Zeit der Reflexion und des Nachdenkens nochmal zu nutzen. Wo muss ich umparken im Kopf? Vielleicht zum ersten Mal Jesus den sein zu lassen, den er durch seinen Tod am Kreuz für mich sein möchte. Nämlich derjenige, der mein Leben bestimmt, der mein Herr ist, dem mein Leben gehört. Vielleicht umparken ganz neu und nicht zum ersten Mal, aber immer wieder. Prioritäten neu zu sortieren vor unserem Gott. Petrus hat dem römischen Offizier Jesus erklärt. Und das war sozusagen die Zündung. Da sagt der Cornelius, ja genau, das möchte ich. Ich wünsche mir, dass es bei uns so ähnlich ist. Ich bete. Jesus, wir kommen zu dir jetzt auch vor dem Nehmen des Abendmahls und bitten dich ganz offen, uns auch ein Umparken im Kopf möglich zu machen. Vielleicht haben wir Dinge festgefahren, was wir über dich denken, wie wir mit dir leben. Vielleicht sind Dinge irgendwie verfestigt in uns, die sagen, wir möchten gar nicht mit dir leben, du bist nicht Teil unseres Lebens. Wir möchten ganz neu umparken, wir möchten uns dir öffnen, so wie dieser römische Offizier das getan hat. Jesus, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann möchten wir wirklich von Herzen dir danken und daran denken, dass du alles gegeben hast. Du hast dich dahin gegeben, dein Gottsein, dein Wesen im Himmel, und du bist auf diese Erde gekommen, hast gelitten für uns, bist gestorben für uns und dein Blut ist vergossen für uns. Danke, dass du uns einladen möchtest, in deine Gemeinschaft zu kommen. Amen.